Hallo und willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von Der Seminarbetrieb. Willkommen zur nächsten Folge von Einfach gut gemacht. Und ich begrüße heute hier Christian Fuchs. Hallo Christian.
Hallo Annette.
Christian, schön, dass du dabei bist. Ich finde ja, ihr habt mit eurer Agentur einen grandiosen Namen, denn der Christian arbeitet zusammen mit Lorena bei Fuchs und Wald. Finde ich total klasse. Ist das ein Marketing-Gag oder habt ihr da wirklich von Anfang an gedacht, das ist unser Name?
Nee, haben wir tatsächlich nicht von Anfang an gedacht. Also ich habe mich ja vor 6 Jahren selbstständig gemacht und habe mich immer damit schwer getan, Fuchs als meinen Namenbestandteil sozusagen in den Firmennamen einfließen zu lassen. Und okay. Habe mir da Hilfe geholt bei einer anderen Agentur. Und ich wollte eigentlich nie Fuchs im Firmennamen haben, ja. Aber die haben dann halt diesen Entwurf gebracht, zusammen mit dem Design etc. Ja. Und das hat mich dann überzeugt und gebracht.
Überzeugt. Und es ist echt total cool. Also auch die Website ist echt schön. Ihr habt da,
Dankeschön.
Das ist echt ein schönes Design. Ja, dort steht auch auf dieser Website deine Digital-Dialog-Freunde. Das finde ich ja schon mal eine charmante Bezeichnung. Und Christian, du bist ja Experte für E-Mail-Marketing. Und ich habe einen Satz gefunden, nicht bei dir, woanders. In einem Fachartikel online, da steht, E-Mail-Marketing gehört zu den wichtigsten Disziplinen im Online-Marketing. Meine These ist ja, E-Mail-Marketing gehört absolut zu den langweiligsten Disziplinen im Online-Marketing. Was sagst du denn dazu?
Da stimme ich dir zu. Das macht sozusagen die Spreu vom Weizen trennen. Also wir sehen tatsächlich sehr viel langweiliges E-Mail-Marketing, das würde ich auch so bezeichnen. Okay. Also langweilige Newsletter, die einfach schlecht gemacht sind, hinter den technischen Möglichkeiten hinterherrennen, die es da draußen eigentlich mittlerweile gibt. Weil wir glauben, da sehr viel auf Effizienz und so weiter gesetzt haben, Kosteneinsparungen etc. in der Newsletter-Erstellung, dass halt so dieser Kundenblick und die Qualität halt entsprechend so ein bisschen leidet und dadurch auch die Individualität im E-Mail-Marketing. Und da geht mittlerweile sehr viel Spannendes, sodass man es halt nicht mehr nur langweilig machen muss. Okay. Und genau, und dafür setzen wir uns halt entsprechend auch ein und wollen da so ein bisschen diese Menschlichkeit und diese Individualität halt stärker mit reinbringen und versuchen da auch den größten Kunden, sage ich mal, den man so hat, so ein bisschen zu stupsen, dass er halt da besser wird.
Okay, ja, ich find's sehr spannend und außerdem finde ich, das sage ich dir jetzt ganz ehrlich, finde mich außerordentlich mutig, dass ich heute mit dir die Podcast-Folge aufnehme, denn ich hasse E-Mail-Marketing. Also ich habe mittlerweile in der Tat auch einen Newsletter für den Seminarbetrieb. Ich muss aber zugeben, das ist schon eher ein Stiefkind in meinem Marketing. Wahrscheinlich wie bei vielen Kolleginnen und Kollegen auch. Und wahrscheinlich nicht nur in der Coaching-Branche, sondern auch in anderen Unternehmensbereichen könnte ich mir vorstellen. Mir fällt es halt wirklich unheimlich schwer. Ist das auch so eine Haltung, mit der Kunden bei euch auflaufen? Ihr macht ja auch kleinere, mittlere und kleinere Unternehmen. Ihr habt auch große Leute und ihr habt auch Solopreneure, wie ich gesehen habe.
Ja, also die Bandbreite von Kundinnen, die wir haben sozusagen, ist wirklich sehr breit. Und häufig begegnet einem, sage ich mal, als erster Aspekt, okay, muss ich das jetzt wirklich machen? Ist das irgendwie, ist doch alt, ist doch tot und so weiter und so fort. Ne? Das sind so die Vorurteile, mit denen man zu kämpfen hat. Und wir versuchen halt entsprechend reinzubringen, erstmal zu schauen, auch okay, ist es für dich der Kanal, den du brauchst? Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass jeder Fleischer oder Metzger irgendwie E-Mail-Marketing jetzt machen muss, bloß weil er sozusagen sein Werbeprospekt nicht mehr in den Briefkasten werfen darf. Es muss ja auch ein Sinn da sein an der Stelle, damit ich das durchführe. Ich muss Inhalte haben, ich muss eine Zielgruppe haben, die dafür affin ist und ein Stück weit, glaube auch, ja selber auch so ein bisschen dran glauben oder Spaß haben an dem Medium. Weil wenn ich das nicht habe, dann sage ich mal, dann brauche ich das auch nicht unbedingt durchsetzen oder tun an der Stelle. Wir können halt glücklicherweise dann den einen oder anderen immer mal wieder davon überzeugen, dass es für seine Zielgruppe halt interessant ist. Und ist halt doch ganz gut funktioniert. Also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sagt, okay, wir müssen alle E-Mail-Marketing machen und nur E-Mail-Marketing. Aber was in großen Unternehmen oft auffällt, ist es, dass es unter den ganzen Online-Marketing-Disziplinen, die es halt so gibt, also mit SEO und Content-Marketing und so weiter, tatsächlich E-Mail-Marketing oft noch ein Kanal ist, der ja stiefmütterlich behandelt wird oder halt wenig Aufmerksamkeit auch im Unternehmen bekommt. Das macht es dann schwierig, da auch attraktive Inhalte zu finden und zu implementieren und so. Ne?
Obwohl es doch das E-Mail-Marketing jetzt eigentlich auch schon lange gibt, ne?
Ja, also es ist ja auch, also als ich vor 10 Jahren angefangen habe in einem Unternehmen, da haben wir auch hochpersonalisiert sozusagen schon Newsletter verschickt. Also es ist jetzt auch nichts, was erst seit gestern sozusagen möglich ist. Nur als großes Konstrukt hat man halt die Probleme in der ganzen Administration und mit den ganzen Stakeholdern, die es da so gibt. Und so hat man halt als Coachin, als Trainerin entsprechend das Problem, das dann halt auch noch zusätzlich als Marketingaktivität durchführen zu wollen. Oder weil vielleicht die Erwartungshaltung auf dem Markt da ist oder vielleicht sich auch unterscheiden möchte von anderen. Und da kann es halt durchaus immer noch ein Kriterium sein, weil es da ja oft die Möglichkeit bietet, Inhalte wirklich zielgruppenspezifisch aufzubereiten. Sehr einfach, in Anführungszeichen.
Das sagst du so. Also ich finde das gar nicht unbedingt immer so einfach. Also ich hatte, bevor es den Seminarbetrieb gab, so zu meinem ganz frühen Start in der Coaching-Szene hatte ich dann auch mal eine Newsletter, aber ich, also schon allein dieses immer an neue Abonnenten kommen, das finde ich einfach schon so eine Sisyphus-Arbeit. Also eine grundsätzliche Frage von mir ist auch mal so fürs Verständnis, ist E-Mail-Marketing denn eigentlich mehr als Newsletter-Marketing? Oder kann man sagen, E-Mail-Marketing ist gleich Newsletter-Marketing, weil das ist immer Newsletter, wenn du E-Mails verschickst?
Ja, gute Frage. Also ich würde E-Mail-Marketing an sich umfasst den klassischen Newsletter, der so ein bisschen das Charakteristika hat, dass er regelmäßig verschickt wird an seine Abonnentenschaft etc. E-Mail-Marketing umfasst aber auch, wenn du beispielsweise daran denkst, etwas zu bestellen im Internet, dass du Bestellbestätigungen bekommst, Versandbestätigungen etc. Oder Erinnerungs-E-Mails, weil du was in den Warenkorb gelegt hast oder auf dem Merkzettel etc. Da spricht man von Transaktions-E-Mails, die dann sozusagen automatisiert verschickt werden. Bis hin zu, du surfst auf Webseiten in deinem Lieblings-Online-Shop und kaufst aber nichts und bekommst dann Stunden oder Tage später auf einmal E-Mails zugesendet, wo die gleichen Produkte drin sind, die du dir angeguckt hast. Das sind halt Automatismen und das gehört weitflächig sozusagen auch zu diesem E-Mail-Marketing dazu, plus dieses ganze Leads qualifizieren, die du halt irgendwo einsammelst, dass du sie mit Daten anreicherst etc. Also Newsletter an sich ist ein Begriff, der in diesem ganzen Kosmos unterwegs ist und wie ich finde halt durchaus auch das Naming Newsletter durchaus ein bisschen negativ belastet ist in Deutschland. Ne? Also wenn du von Newslettern sprichst, also auch ich, wenn ich sozusagen meine Jobbezeichnung irgendwo preisgebe, der Spam-Versender. Also das sind so die Dinge, mit denen man ja dann so zu kämpfen hat.
Ja.
Und deswegen ist es dann halt auch, gibt es viele Synonyme, E-Mails, E-Mailings und so weiter und so fort. Ja.
Okay, ich fand das jetzt schon sehr nett, dass du dieses Wort der Spam-Versender ins Spiel gebracht hast. Gibt es Studien oder Erhebungen, wie viel schlechte Newsletter es gibt? Also ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie von den Newslettern, die ich bekomme selber, die ich noch nicht abbestellt habe, da sind also unter 10% wirklich gut.
Mhm. Warum hast du denn die anderen 90% noch abonniert?
Ja, ist eine gute Frage. Also oft geht es schneller, einfach auf Löschen zu klicken, als abzubestellen. Das ist, glaube ich, so das eine. bei manchen ist es so, dass ich immer denke, ach, der oder die, da müsste doch irgendwann auch mal noch was Gutes kommen. So, aber es kommt halt nichts Gutes. Und dann gibt es so ein Newsletter von so Branchengrößen, da finde ich dann alle paar Monate mal was, wo ich denke, ach, da gucke ich jetzt noch mal rein. Aber ich mache selten ein Newsletter wirklich auf. Also ja. Auf was muss man eigentlich achten, wenn man ein Newsletter macht, dass die Leute überhaupt draufgehen, also diese Mail öffnen?
Naja, du kannst ja als erstes erstmal fragen, ob sie, also in deiner Crowd, sage ich jetzt mal, ob sie überhaupt Interesse haben an einem Newsletter. Ne? Also ich habe letztens auch wieder gesehen, so eine LinkedIn-Anzeige, hat halt einer auf LinkedIn einfach seine Kontakte gefragt, hey, ich bin jetzt zwar, glaube ich, auch so ein Agile-Coach in dem Bereich, hat halt gefragt, ich habe hier vorher den inhaltlichen Background und habe Bücher geschrieben etc. Seid ihr interessiert daran, dass ich Newsletter einmal im Monat oder wie auch immer verschicke? Also das wäre so für mich der erste Weg, halt erstmal abzufragen, wenn ich so ein inhaltliches Angebot habe, ist da überhaupt jemand dran interessiert? Oder mir auch eine Marke setze, dass ich sage, okay, ich gehe das Thema jetzt an, aber ich würde jetzt den ersten erst verschicken, wenn ich halt irgendwie 50 Abonnenten habe. Okay. Damit man das halt irgendwie vielleicht für sich auch so rechtfertigen kann oder so, ne, wie viel Aufwand man da jetzt da reinsteckt. Also es ist wie bei einem Blog, es wächst halt mit der Zeit durch Mundpropaganda etc. Und ich glaube, geschafft hat man es, wenn Leute tatsächlich sehr aktiv nachfragen, hey, wo ist denn dein Newsletter, die Annette? Du schickst doch eigentlich immer dienstags ein Newsletter. Wo ist der denn? Ne, also, dass man solches Feedback bekommt, in dem Moment merkt man sehr stark, okay, da ist Feedback da, die Leute warten drauf. Mhm. Und ansonsten finde ich, ist es halt sehr subjektiv. Was macht einen guten Newsletter aus? Also allgemein gesprochen muss er halt den Leser, die Leserin ansprechen. Und das ist halt bei dem einen der tägliche frühmorgendliche Wetterbericht oder Nachrichten Zusammenfassungs-Newsletter, den er bekommt. Bei dem anderen ist es halt irgendwie vielleicht der Tageswitz bis hin zum Branchengrößen, was du gerade gesagt hast, die man halt vielleicht auch als Nachschlagewerk oder so benutzt, weil man weiß, okay, da kriegt man einmal in der Woche alles zusammengefasst. Ne? Mhm. Das macht für mich halt auch so die Qualität oder den Qualitätsunterschied bei Newslettern, wenn man davon spricht, wir müssen unterscheiden zwischen natürlich diesem ganzen Spam, ne, also alle Medikamentennachrichten etc., die es da so gibt, die auch ungewollt sind, dann vielleicht irgendwie alle möglichen Newsletter von Online-Shops etc., die man sich halt abonniert hat, weil man einen Gutschein haben wollte oder tatsächlich an der Marke interessiert ist und wissen will, was passiert da Neues, bis hin zu den content-relevanten Newslettern von Trainerinnen, Coaches, Buchautorinnen und so weiter, die halt wirklich inhaltlich etwas zu erzählen oder und auch weiterzugeben haben und dann natürlich das Medium auch dafür benutzen, um ihre Produkte ja, zu promoten, was ja völlig legitim ist. Also das macht ja jeder Autor auf einer Buchreise oder so. Und so kann ich das halt in einem Newsletter, wo ich selber den Inhalt sehr aktiv bestimmen kann, ja, sehr einfach sozusagen auch tun. Ne? Also einfach auch wieder, klar, es ist ein extremer Prozess, der dahinter steckt, den man sozusagen eigentlich haben sollte. Dass der Newsletter letztendlich dann auch gelesen wird, also mit der Betreffzeile und so weiter und so fort.
Ja, diese Spam-Befürchtung beim Newsletter, das finde ich halt auch einen sehr spannenden Gedanken. Triffst du das häufig an, wenn neue Kunden kommen, dass die echt Angst haben, selber so ein Spam-Produzent zu werden? Und also, dass Leute auch mit so Ängsten unterwegs sind von, ja, soll ich das wirklich machen? Und dann bin ich doch nur einer unter vielen und das wird doch eh nur weggeklickt. Und also kommen die Leute auch genau mit solchen Ängsten?
Naja, sie kommen halt mit der ersten Fragestellung, okay, brauche ich das überhaupt? Ne? Also es gab halt mal eine Anfrage beispielsweise, irgendwie machen alle Newsletter, brauche ich das auch? Also habe ich dafür überhaupt was oder nicht? Und dann muss man sich halt angucken, was die Person, was macht die aus, was hat sie zu erzählen? Weil ich bin halt auf dem Standpunkt, wenn ich nichts zu erzählen habe, dann brauche ich auch, also grundsätzlich ja eigentlich nicht kommunizieren. Ne? Also das ist jetzt nicht nur auf E-Mail bezogen. Oder da mit meinen Produkten umherschmeißen, wenn sie halt keinen interessieren, in Anführungszeichen. Häufig ist es eher so der Grad von, oder die Fragestellung, ja, wie oft soll ich denn eigentlich verschicken? Ist jetzt einmal die Woche gut, mhm. einmal im Monat gut? Wie oft interessiert das die Leserinnen und Leser? Und das kann man halt am Anfang auch wieder durch Befragungen lösen oder halt auch so in seinem Umkreis. Hey, wie macht ihr das? Also sich da auch entsprechend austauschen bei befreundeten Coaches und Trainerinnen. Ja, oder halt einfach auszuprobieren. Ne? Mhm. Also ich würde halt nicht zu engmaschig, glaube ich, starten, weil das setzt einen selber auch unter Druck mhm. an der Stelle. Wenn du jetzt beispielsweise dir vornimmst, irgendwie jede Woche einen Podcast produzieren zu wollen, dann macht das auch einen enormen Druck. Und es funktioniert halt auch einfach so mit der E-Mail. Startet mhm. man halt irgendwie mit einmal im Monat. Und dann steigert man sich halt und lernt ja dann auch. Also was interessiert die Leute? Wo klicken sie drauf? Das ist das Schöne am E-Mail-Marketing, dass du das Feedback halt indirekt auch sofort bekommst. Weil du siehst, okay, wo klicken die Leute? Was öffnen die Leute? Wann öffnen sie deine E-Mail? Damit kann man dann halt letztendlich auch arbeiten.
Was ist denn eine gute Rate bei den Öffnungen vom Newsletter?
Das ist total unterschiedlich. Also
ach, jetzt komm, einmal eine Pauschalantwort.
Nein, keine Pauschalantwort von mir. Das ist, also es gibt ein paar Branchenreports, die halt hauptsächlich so für große Unternehmen und so weiter unterwegs sind. Es ist halt von vielen Faktoren abhängig. Also wann du eine E-Mail verschickst, welche Betreffzeilen du benutzt, wer deine Zielgruppe sind. So kann es halt total unterschiedlich sein, zwischen 10%, 80%, 90% liegen. Was man sagen kann, ist, oder auch pauschal sagen kann, du wirst bei einem normalen Newsletter wahrscheinlich nicht die Öffnungs- und Klickraten haben, wie du beispielsweise bei so einer sogenannten Transaktionsmail bekommst. Also Bestellbestätigungen und Versandbestätigungen, die haben definitiv die höchsten Öffnungsraten als jetzt so ein klassischer Newsletter. Und es gibt so ein paar Regeln, wo ich sage, wenn du, wir haben ja in Deutschland oder auch in vielen Bereichen Europas die Double Opt-in-Regel, mhm. also dass du sozusagen, wenn du die E-Mail-Adresse einsammelst, ja, die nochmal bestätigt werden soll. Also ein Automatismus, der in jedem Tool eigentlich einstellbar ist, was man benutzen kann. Und da sollte man halt entsprechend auch gucken. Ne? Also wenn diese Bestätigungs-E-Mail so bei Öffnungsraten um die 60-70% liegt oder auch Klickraten dort irgendwie von 70% sind, dann ist da noch Luft nach oben. Also dann funktioniert da irgendwas nicht, weil die sollten tatsächlich ja dann bei 90-80% liegen, weil die Leute sich ja aktiv dafür entschieden haben, dass sie meinen Newsletter bekommen wollen.
80-90%.
Bei diesem Typ von E-Mail an der Stelle.
Okay. Wow. bisschen sprachloser Blick von Frau Bauer für die Hörerinnen und Hörer. Ja, das gut, dann habe ich da noch Luft nach oben.
Das ist, also, wie gesagt, das ist die Bestätigungs-E-Mail. Ne? Also ich glaube, wenn also normale inhaltliche Mails liegen wahrscheinlich so im Bereich 20-40%, mal okay. höher, mal niedriger. Klickraten, wie gesagt, kommt auch darauf an, welche Messgrößen man dort benutzt. Mhm. Aber pauschal lässt sich sagen, man kann aus diesen Größen sehr gut ermitteln, was inhaltlich die Leute sozusagen interessiert. Hm. Ich bin immer wieder überrascht, gerade, sage ich mal, bei größeren Kunden, die, wo wir auch Mengen haben von Hunderttausenden bis Millionen Empfängern mit einer E-Mail, da kann man halt auch so Testings sozusagen ja machen, wo man sehr schnell Ergebnisse hat. Und da ist es dann halt auch entscheidend, mal zu testen, okay, ist jetzt der Dienstag der beste Versandtag für diesen einen Kunden und diese eine Zielgruppe oder ist es der Sonntagnachmittag? Also da können die Unterschiede dann wirklich im 0,%-Bereich sein bis zum einstelligen Prozentbereich und dann macht das da schon einen Unterschied. Mhm. Ja. Genau.
Hoha, ich glaube, es gibt da echt viel, auf das man achten muss. Und du hast es eben schon gesagt, es gibt Tools, die man da verwendet. Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt sie wie Sand am Meer und man ist dann so als, ich sage jetzt mal als armer Coach, an der Position, da entscheiden zu müssen, was nehme ich denn? Hast du ein Lieblingstool?
Diese Frage bekomme ich eigentlich immer.
Ist die
Antwort, ja, aber die Antwort ist immer die gleiche. Die wird dir nicht gefallen, Annette.
Okay. So gut kennst du mich schon.
Also es, natürlich gibt es Tools, mit denen man halt mal lieber arbeitet, sage ich mal, aber das ist halt eine subjektive Sache, weil man mit dem Tool einfach besser klarkommt. Also ich habe aufgehört damit, pauschale Empfehlungen zu geben, weil oft das Feedback so ist, dann auch, also es ist wie mit einem, ja, mit einem Handy, ne? Also der eine findet das Handy toll mit seiner Betriebssystemoberfläche, der nächste das andere Handy. Und da kannst du so viel empfehlen, wie du möchtest. Die Leute sind halt unterschiedlich. Und so ist es bei den Tools auch. Man sollte einfach da ja offen mal rangehen, sich mal in irgendeiner Gruppe oder so beispielsweise, kann man ja auch oder bekannte Freunde mal fragen, was benutzen die? Hat man da gute Erfahrung, schlechte Erfahrung? Um dann ja diesen Schritt zu haben, dass ich selber mal 2-3 Tools teste. Und mir vorher halt auch überlege, was habe ich damit vor? Ne, möchte ich jetzt halt wirklich irgendwie nur einmal im Monat eine E-Mail verschicken und habe halt ein Formular, über das ich E-Mails einsammle auf meiner Webseite? Oder habe ich vielleicht Trainingsprogramme oder Coach-Programme, die ich in einem Online-Shop verkaufe und den möchte ich auch an meine E-Mail-Kommunikation anbinden? Dann wird das Ganze ein bisschen komplexer. Und dementsprechend kann ich mir dann auch Tools aussuchen, die da vielleicht schon Verbindungen hin haben, damit ich das halt leichter verknüpfen kann. Bei vielen ist durchaus vielleicht auch die Sprachbarriere ein Punkt, zu sagen, okay, kann ich mit einem englischsprachigen Tool umgehen oder mit einem deutschsprachigen Tool? Viele Leute sind auch so aufgestellt und sagen, naja, ich möchte, dass meine Daten in Deutschland bleiben oder in Europa. Und es ist nicht nur was für Großkonzerne, wo wir das sehr häufig haben, sondern es trifft auch den Einzelnen. Und dann fallen halt auch wieder gewisse Tools raus. Also das sind so eher Dinge, über die man sich mal Gedanken machen sollte. Und es muss keine Checkliste von 200 Funktionen sein oder so. Es reichen halt einfach irgendwie so 5 oder 10. Und dann bieten die meisten Tools auch kostenlose Accounts an. Und dann sollte man sich halt einfach mal die Zeit nehmen, dann ein bisschen auch in der Oberfläche drin rumklicken. Kommt man damit klar oder nicht? Vielleicht mal ein Tutorial-Video angucken. Und dann kriegt man so ein Gefühl davon, weil auch die Editoren, mit denen ich E-Mails erstelle, die sind überall sehr unterschiedlich. Und der eine kommt halt mit dem einen Schreibprogramm klar und der andere nur mit dem anderen. Also und so ist es halt auch bei diesen Tools, finde ich. Es gibt sehr viele Tools, das kann man tatsächlich sagen. Ich sage immer so schön, am Ende verschicken sie alle eine E-Mail. Und von daher, das ist so der Weg dahin, den muss halt jeder für sich selber so ein bisschen finden.
Also das mit der Sprachbarriere kann ich wirklich bestätigen. Das hat mich auch von vielen Tools abgehalten. Mhm. Im Endeffekt hat mich auch die Komplexität der Erstellung eines Newsletters lange Zeit davon abgehalten, das einfach ordentlich zu machen. Und ich stehe dazu, ich bin wirklich nicht der Techie, der Technikfreak. Ich bin sehr froh, dass ich heute die liebe Sandra Lupo habe, der ich einfach per Mail ein Word-Dokument schicke und sage, Sandra, mach mal, hier ist der nächste Newsletter. Und dann stellt die das halt alles ein. Und ich fand es auch spannend bei uns damals in dem Prozess. Ich habe dann gesagt, Sandra, mit was machen wir das denn nun? Und dann sagte sie, naja, also ich arbeite am liebsten mit dem und dem Tool. Und dann habe ich gesagt, okay, dann eröffne ich da jetzt einen Account. Und dann machst du das damit, weil ich muss den gerade nicht machen. Ja, also musste ich oder habe ich ihr das Tool zur Verfügung gestellt, wo sie auch als Fachfrau dann sagte, das finde ich am besten.
So. Ja. Ja, also wir haben oft so, also in dem Bereich so Anfragen und gehen dann meistens so vor, dass wir sagen, okay, hier hast du mal 3 Tools, die unterscheiden sich halt an bestimmten Punkten auch. Und dann bespricht man das halt kurz. Und dann merkt man halt relativ schnell vielleicht auch, okay, der eine Punkt ist ein Knackpunkt, dann fällt das raus. Also dann, um diesen Entscheidungsprozess halt ein bisschen zu vereinfachen, dass man halt einfach so eine Matrix hat. Oft ist es auch einfach tatsächlich ein Preisaspekt. Also gerade wenn man damit anfängt, möchte man halt irgendwie keine 100 Euro pro Monat für irgendein Tool ausgeben, sondern halt stetig wachsen, was halt immer auch mit Funktionseinbußen dann vielleicht zu tun hat, die aber auch nicht jeder am Anfang braucht. Also das ist ja dann auch nochmal so ein Aspekt, der sehr persönlich ist. Wie möchte ich starten? Mhm. Also der eine will komplett die 100% haben und bei dem anderen, ja, Hauptsache ich starte mal entsprechend und komme erstmal in Bewegung. Und dann entwickelt sich das weiter.
Ich merke schon, das Thema E-Mail-Marketing hat einfach sehr viel Individualität, wie eigentlich Marketing an sich auch. Mhm. Ich habe noch so ein Wort gefunden. Was ist eine Trigger-Mail?
Das ist so, wie ich es eben schon beschrieben hatte, so ein bisschen so eine automatisierte E-Mail. Also ein Trigger ist ein Event und ein Event kann sehr vielfältig sein. Also wenn ich beispielsweise, wenn du eine Bestellung im Online-Shop machst, dann triggerst du eine Bestellung im System und dadurch halt entsprechend auch eine Bestellbestätigung, eine Versandbestätigung und so weiter und so fort. Es kann aber auch eine Geburtstags-E-Mail beispielsweise als Trigger-E-Mail bezeichnet werden, weil das Event ist dein Geburtstag und im Hintergrund findet eine Abfrage statt oder ein Matching-Prozess ist jetzt sozusagen dein Geburtstag heute. Und ja, wenn ja, dann kriegst du halt entsprechend automatisiert eine E-Mail. Also ein Trigger ist so ein umgangssprachlich für ein Event.
Für einen Anlass quasi.
Genau, Anlass ist auch ein guter Begriff dafür.
Das ist ja spannend. So, dann jetzt gehen wir mal von aus. Coach XY, Lotte aus Hagen zum Beispiel, sagt, ja, okay, dann mach ich ein Newsletter. Wie kommt die denn an Abonnenten?
Ja, da gibt es viele Möglichkeiten an der Stelle. Ne? Also wahrscheinlich hat sie ja schon einen gewissen Kreis, in dem sie bekannt ist, wo sie das entsprechend promoten kann. Damit würde ich erstmal anfangen. Also sei es der Instagram-Kanal, der Facebook-Kanal. LinkedIn hatte ich gerade als Beispiel genannt, wo man das entsprechend schon so promoten kann. Der eigene Blog, in dem es sozusagen vielfältigste Stellen gibt, also angefangen von der Startseite, in jedem Blogartikel und so weiter und so fort, Twitter-Accounts, also diese ganzen klassischen Dinge, bis hin zum Werbematerial. Also wenn ich jetzt ein Event veranstalte, ein Meetup oder meine Trainingssession mit meinen Coaches, die ich da im Kurs habe, wo ich mit Werbeflyern arbeiten kann, Listen auslegen kann, solche Dinge, also auch im Offline-Kanal, auf Messen, Visitenkarten verteilen. Also das sind so die ja, gängigsten, klassischsten Wege, die auch alle sehr gut funktionieren.
So einfach?
Also warum
ich
nicht?
Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie so ein Geheimtipp. Aber scheinbar Geheimtipp. Ist es wirklich so genau das, was man immer so hört. Also es ist auch so ein bisschen Klinkenputzen, oder? Newsletter-Abonnenten.
Also du kannst es halt, sag ich mal, die Orte, wo du es einsammelst, sind eigentlich immer gleich. Ob das jetzt eine Messe ist oder ob das online auf deinem Blog, auf deiner Internetseite ist. Die Methoden, die du dann anwendest, um sozusagen die Aufmerksamkeit in dem Moment zu bekommen, da kannst du unterscheiden. Ne? Also du kannst halt irgendwie als verkleidete Person über das Messegelände rennen und Konfetti versprühen und Newsletter-Anmeldungen mit Gewinnspielen verteilen und generieren. Oder wie man so schön sagt, irgendwie die große Automarke neben den Stand stellen, wenn ich jetzt eine Buchpräsentation habe und dort Visitenkarten einwerfen lassen. Genau wie auf einer Internetseite Pop-ups zu haben, statt ja den kleinen dezenten Hinweis oben im Einstiegsbereich der Website oder unten halt sozusagen im Footer. Das eine ist halt ein bisschen aufdringlicher, das andere eher nicht. Da muss man halt entscheiden, okay, was passt halt auch zu einem. Ich kenne sehr viele Leute, die einfach sagen, also ich kann mit Pop-ups, ich mag die überhaupt nicht, also setze ich die auch nicht ein. Und andere gibt es halt auch wieder, die sagen, ja, Pop-ups funktionieren aber sehr gut. Und in beiden steckt die Wahrheit. Ja. Und da muss man halt für sich selber auch entscheiden, welchen Weg man da geht. Mhm. Und ich sag mal, da ist jetzt bei kleineren Mengen ist das eher wieder ein bisschen oder ist es anfangs zu vernachlässigen, denke ich. Aber bei größeren Unternehmen, da ist es, merkt man definitiv Unterschiede zwischen Kontakten, die du, ich sag mal, organisch einsammelst, also auf deiner Webseite, über deinen Blog, über deine Social Media Kanäle, versus Generierung über Gewinnspiele. Also merkst du einen Qualitätsunterschied in den Öffnungen und Klickzahlen, einfach wenn man die langzeitlich betrachtet.
Ja, ach schön. Jetzt hast du mir mal ein gutes Stichwort gegeben. Es gibt gerade in der Coaching, Berater, Trainer, Branche, gibt es ja so eine Freebie-Falle, sag ich mal. Also es gibt, man wird überschwemmt mit Freebies, wo ich natürlich klar hinterher dann diesen Newsletter an der Hacke habe. Und ich fürchte, den ein oder anderen Newsletter bei mir habe ich auch in der Tat noch, weil ich irgendwann mal dachte, ach, den Artikel könnte ich mir zumindest mal durchlesen. Und dann hast du halt den Newsletter. Und ja, ich gehöre dann zu den toten Newsletter-Abonnenten, die nicht mehr öffnen. Was hältst du von diesen, dieser Freebie-Erstellung, um Newsletter-Abonnenten zu bekommen? Ist das genauso von der Wertigkeit wie zum Beispiel bei diesen Glücksspiel-Newsletter-Abonnenten?
Nein, ich würde den Freebie tatsächlich höher werten als so ein klassisches Gewinnspiel. Mhm. Weil es hängt natürlich mit dem Freebie zusammen. Ne? Also wenn ich da jetzt einfach nur irgendwie so eine Google-Liste von Links irgendwie als Freebie habe, versus eine richtig tolle Canvas-Vorlage, mit der ich beispielsweise arbeiten kann, dann ist das für mich ein Qualitätsunterschied. Und ich glaube, der Qualitätsunterschied, den merkt man dann auch an der Kundschaft. Kundschaft ist ein komisches Wort, also an der Leserschaft, die man dadurch generiert. Und wenn man, glaube ich, das auch entsprechend sparsam einsetzt, um halt neue Leser zu generieren und die jetzt auch nicht gleich mit dem nächsten Produkt befeuert und hier, ich habe noch irgendwie das Produkt im Angebot und so weiter und so fort, kann man den, glaube ich, auch entsprechend diese Leserin ganz gut entwickeln, ne, wie man so schön sagt. Also von daher hängt das für mich, glaube ich, von der Qualität des Freebies zusammen. Das ist völlig legitim. Gibt es auch Rechtsbeiträge, da gab es durch die Datenschutzgrundverordnung, dieses böse DSGVO-Wort, damals ja auch Diskussionen, ist das noch erlaubt oder nicht. Und man gibt halt einfach seine Daten dafür, dass man ein Produkt bekommt. Und ja, von daher ist das auch, passt das auch.
Also vielleicht doch nicht so böse, aber gut muss es sein.
Gut muss immer alles sein, bin ich der Meinung. Also es ist halt dann auch wie so vom Newsletter. Also wenn du halt einen guten Newsletter machst, dann bleibt derjenige auch da. Mhm. Wenn du der Meinung bist, du musst deine Anmeldung im Newsletter verstecken, dann führt es dazu, dass die Leute ihn als Spam markieren oder ihn halt einfach löschen. Und das führt dazu, dass dein Newsletter immer schlechter geratet wird, also bei Postfächern etc. Also es hat Auswirkungen auf deinen kompletten Verteiler und eigentlich auch auf deine Reputation, ne? Weil es wird vielleicht jemanden geben, der sagt, ja, diesen Newsletter, den wollte ich irgendwie nicht lesen, ich konnte mich nicht abmelden, also habe ich ihn als Spam markiert oder wie auch immer. Der wird sehr wenig oder sehr selten wiederkommen, als wie vielleicht einer, der ja den Abmelde-Button sofort findet und sagt, okay, jetzt ist mir gerade zu viel, also melde ich ihn ab. Der ist halt eher geneigt, vielleicht wiederzukommen oder halt doch die Empfehlung zu geben, ja, du, also zu dem Thema, guck dir mal den Newsletter an, der war gut. Für mich war er dann irgendwie zu viel oder hat mich nicht mehr interessiert. Aber für dich kann er jetzt genau richtig sein. Also, dass man dort diesen Mechanismus halt entsprechend jetzt auch nicht den Leuten erschwert. Also, das finde ich immer ganz schlimm jetzt irgendwie so vom Kontext her.
Ja, finde ich auch. Also, so kleinste Schriftgröße irgendwo ganz unten. Ich muss so lange scrollen, dass ich irgendwie denke, so, wann gibt's Mittagessen? Dann endlich diesen Abmeldelink bekommen und komme dann meistens noch mal auf eine neue Seite, wo ich dann auch noch 50.000 Fragen gefragt werde, warum ich das Ding jetzt nur nicht mehr will. Und ob ich mir auch wirklich sicher bin. Ja? Ja. Es ist mir echt lieber, wenn ich irgendwo auf Abmelden klicke, es ist dann vorbei. Ich kriege einfach nur die Nachricht, danke, dass du dabei warst oder schade, dass du gegangen bist. Newsletter ist abgemeldet.
Ja, und dann bleibt ja eigentlich das Gefühl da, okay, es hat halt smooth funktioniert und beim nächsten Mal, wenn es halt wieder relevant wird vielleicht, ne, also Themen ändern sich ja auch, dann geht man da halt wieder entsprechend rein. Mhm. Also es geht halt auch so weitestgehend so in die Bereiche der Barrierefreiheit von E-Mails. Ne? Also auch das ist ein großes Thema halt mittlerweile. Wir kennen das so ein bisschen aus, oder ich habe das schon vor Jahren, was Webseiten anging. Also da ist man ja auch teilweise, glaube ich, aber das ist jetzt zum Halbwissen als öffentlicher Träger oder so beispielsweise angehalten, leichte Sprache anzubieten und einfache Menüführung, also so ein paar Bedienbarkeiten auf Webseiten. Und so haben wir beispielsweise auch gerade einen Kunden im NGO-Bereich, der bei dem wir barrierefreie E-Mails halt stärker implementieren wollen. Also große Schriftgröße, kontrastreiche Farben, also was jetzt auch Text auf Hintergrundfarben und so weiter angeht. Dafür gibt es auch Tools, die da Entwicklern zur Verfügung stehen, das zu testen, um halt einfach Leuten mit Einschränkungen dort die Dinge ja einfacher zu machen, ne? Oder dass man E-Mails vorlesen kann. für Leute, die da ein Problem mit haben. Also es sind so Themen, die kommen jetzt so nach und nach. Und ich glaube, wenn man dort auf Personen trifft, jetzt auch im Coaches-Bereich oder im Trainerinnen-Bereich, wo man vielleicht so ein Thema halt auch hat mit Personen, die dort mit Einschränkungen oder so unterwegs sind und denen es halt aber auch ermöglichen möchte, an der Information zu kommen, kann es halt auch ein gutes Medium sein. Und dann sind es halt Punkte, auf die man vielleicht eher achtet, als, ja, als jemand anderes, der andere Informationen weitergibt.
Ja. Das ist spannend. Also barrierefreie Website ist mir ein Begriff. Barrierefreier Newsletter ist jetzt neu.
Ja, es ist quasi in etwa dasselbe. Ne? Also es gibt mittlerweile, also dass man beispielsweise eine Schriftgröße, die sollte heute mindestens 14 Pixel sein, was den Normaltext angeht, also Überschriften entsprechend größer. Man sollte, wenn man Bilder benutzt, da gibt es so eine Funktion, das nennt sich alternativer Text, dass man sozusagen den mit angibt. Und dort kann man beispielsweise dann auch entscheiden, naja, beschreibe ich jetzt eigentlich das Bild? Also was ist da drauf, was passiert da? Oder gebe ich jetzt nur einen Hinweis, okay, es ist ein Bild. Ne? Und man muss sich halt bewusst sein, dass dieser alternative Text beispielsweise bei Personen mit Seheinschränkungen von sogenannten Screenreadern, wie auch bei Webseiten, dann entsprechend vorgelesen werden können. Und wenn man die halt einsetzt, dann ja, macht das ganze Leben ein bisschen einfacher. Ja, oder halt auch mit den Kontrasten entsprechend. Also dass man halt einfach so Farbschwächen ausbalanciert etc. Also deswegen sind da sehr viele Aspekte, die auf Webseiten, die wir da schon kennen, dann halt entsprechend jetzt auch in E-Mails immer mehr durchaus Gewicht finden an der Stelle.
Ja, finde ich total cool. Also wenn Oda Stockmann diesen Podcast hört, wird sie sich freuen. Das ist nämlich, also Oda hat war im Dezember auch im Podcast zu Gast zum Thema Barrierefreiheit oder auch das Thema Diversität. Also wie ist unser Denken auch eigentlich so ein bisschen vorprogrammiert, dass wir automatisch, ohne es zu wollen, diskriminieren. Und da sind wir ja dann auch in diesem Bereich Barrierefreiheit in unseren Online-Möglichkeiten.
Ja. Absolut, absolut. Also es gibt halt auch noch sehr wenige Newsletter-Anmeldeformulare auf Webseiten, wo man das dritte Geschlecht beispielsweise findet. Ne? Also man sieht sehr häufig einfach Mann, Frau, aber sozusagen eine dritte Möglichkeit oder vierte, fünfte etc. Wird halt oft nicht angeboten, weil viele Firmen, das kriegt man so ein bisschen mit, sage ich mal, wenn man versucht, da das in die Richtung zu treiben. Das hat halt Implikationen auf ganze Datensysteme im Hintergrund. Ne? Und das sind dann halt so Aspekte, die, glaube ich, manche Unternehmen fürchten oder nicht angehen wollen, weil sie halt keine Priorität haben, eine kleine Kundschaft betreffen, wie auch immer. Ne? Man findet da durchaus Argumente auf deren Seite. Aber das geht, glaube ich, bis hin zu, wenn ich ein Bild aussuche. Ne? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen oder eine Person bin, die was kommunizieren möchte, nehme ich halt immer die gleiche Bildauswahl oder werde ich da auch divers? Und das sind so Dinge, wo wir als Agentur, sage ich mal, so die Menschlichkeit dann, ne? Also dieser Dialogfreund reinbringen wollen und versuchen wollen, halt ja in die Richtung zu begleiten oder zu stoßen, die neuen Impulse zu geben, mal zu sagen, okay, ja, lass doch mal ein anderes Bild nehmen oder so, um halt dann die Punkte halt reinzubringen, weil uns die halt wiederum wichtig sind an der Stelle. Oder auch mit der Sprache, ne? Also queere Sprache, wie implementiere ich die am besten? Also lustigerweise gibt es da auch ganze Artikel zu, oder auch im E-Mail-Marketing, was benutze ich jetzt eigentlich? Nehme ich den Stern, nehme ich den Doppelpunkt etc. Das hat halt auch Auswirkungen auf Screenreadern, habe ich gelernt. Also, dass man sowas halt mit bedenkt, auch wenn man E-Mails schreibt. Mhm. Ich glaube, damit kann man sich halt auch gut positionieren, aber für mich gehört es halt mittlerweile auch einfach dazu, dass das der Standard sein sollte.
Das stimmt. Also für mich auch, hat aber auch eine Weile gedauert.
Ja.
Wir sind ja lernfähig. Beim Thema Newsletter-Marketing, ist das ein Bereich, wo du sagen würdest, ja, schafft jeder alleine? Oder ist es auch legitim zu sagen, nee, also man kann sich ein Newsletter auch machen lassen? Damit meine ich auf der einen Seite natürlich dieses Technische, was ich auch nutze. Spannend ist das ja bei der Frage nach dem Text der E-Mail. weil es ist ein Marketinginstrument und ich soll ja durchscheinen. Und gerade bei Einzelselbstständigen, bei Coaches, ist es ja wichtig, dass die Persönlichkeit durchkommt. Wie stehst du dazu? Was sind da auch eure Erfahrungen? Wie handhabt ihr das?
Ja, ganz, ganz unterschiedlich, glaube ich. Also wir haben halt auch Textleistungen, also wir erbringen auch Textleistungen für andere, wo du natürlich gucken musst, okay, wie viel Informationen kannst du entgegennehmen, um es halt in der Sprache, in dem Kontext halt rüberbringen zu können. Bis hin zu, ja, gibt es halt irgendwie CI-Sprachen, sage ich jetzt mal, also Wörter, die man nicht benutzen darf oder die man halt benutzen soll, solche Geschichten. Also es ist eine Leistung, die, glaube ich, häufig ausgelagert wird, jetzt bezogen auf den Text. Und generell, also ich habe in meiner Selbstständigkeit am Anfang sehr früh mitbekommen von befreundeten Freelancern und Selbstständigen, man muss lernen abzugeben. Also das, was man kann, das soll man tun und sozusagen sich jetzt nicht den Anspruch haben, ich muss mich mit allem auskennen. Das trifft natürlich nicht auf jeden Bereich zu. Also ich sollte jetzt als Solo-Selbstständiger Überblick über meine Zahlen haben und jetzt nicht unbedingt vielleicht das komplett auslagern, sage ich mal. Aber bei einem Newsletter, so wie du es ja auch machst, man erkennt die Stärke, das ist das Schreiben, das ist der Kontext, das ist das, ja, in den Text reinbringen, wofür man lebt und wofür man arbeitet sozusagen. Und sich dann die technische Unterstützung von der Expertin, von der Spezialistin zu holen, finde ich absolut legitim. Also es, sowohl bei kleinen Unternehmen, bei Einzelgängern, Gängerinnen bis hin zu Unternehmen. Ne? Also das ist ja dann auch einfach der Mehrwert, den man vielleicht mit reinziehen kann. Nochmal so ein bisschen diese externe Brille mit dem Innovationsgrad, weil man dann vielleicht noch gezeigt bekommt, okay, ja, dann mache ich es jetzt so, weil geht es irgendwie ein bisschen schneller oder ein bisschen einfacher. Ne? Oder auch dir beispielsweise an die Hand zu geben, okay, so und so sollte der Newsletter aufgebaut sein, also machst du deine Texte darauf anpassen, dass sie halt irgendwie funktionieren. Ne? Weil auch E-Mail-Kommunikation, ja, sag ich mal, eine andere Textstärke hat in der Länge beispielsweise als auf einer Website und halt einfach ein Teaser-Element in vielen Bereichen ist.
Also darf der Newsletter auch lang sein?
Absolut. Also es kommt halt immer auf den Inhalt drauf an, den du transportieren möchtest. Also wenn wir uns die ganzen E-Commerce-Newsletter angucken, die es so gibt mit den Produktshows und so, dann ist es halt irgendwie, das soll mich ansprechen, das soll ich sozusagen mitnehmen. Wenn ich jetzt einen kuratierten Newsletter mache zu Themen oder meine eigenen Themen an die Frau bringen möchte, dann ja, kann ich auch mal ein bisschen länger werden oder Kurzgeschichten erzählen etc. Also das ist ja, wenn es angenommen wird und funktioniert, warum nicht?
Also auch da gehört dann wieder, wenn der Newsletter mal am Start ist und eine Weile läuft, nochmal eine Analyse im Grunde hin, sich vielleicht auch nochmal Feedback einzuholen von den Abonnenten, sagen, so, jetzt sind wir so und so lange dabei, was vermisst ihr, was findet ihr gut oder so?
Genau, also es ist etwas, was man aktiv einholen kann. Viele Tools bieten dir die Möglichkeit aufgrund des Trackings, was es halt entsprechend beinhaltet, also der Messung von bestimmten Dingen, dass du halt auch sehen kannst, auf welche unterschiedlichen Elemente des Newsletters wird geklickt, dass du daraus Schlüsse ziehen kannst. Und es geht halt, also wie gesagt, es gibt halt beispielsweise Newsletter, da wird halt einfach nur ein Witz des Tages verschickt. Der ist halt dementsprechend sehr kurz. Es gibt andere Newsletter, da werden halt vielleicht ganze Interviews mit abgebildet, bis zu einem gewissen Grad, weil sie dich teasern sollen, entsprechend auf die Webseite das ganze Interview zu lesen. Also es kommt für mich, also es hat so einen Punkt von Relevanz. Also wie viel möchte ich kundtun, wie nutze ich dieses Element E-Mail an der Stelle? Weil ich auch als Verlag kann ich es unterschiedlich nutzen. Also ich kann ja sozusagen jede Nachricht, die ich habe, als Ticker einfach nur anteasern in dem Newsletter, bis hin zu Bildtext auf eine halbe Seite, wie auch immer. Also ich möchte mich ja nicht anmaßen zu sagen, okay, so genau muss es sein, weil dafür weiß ich in den letzten 10 Jahren, dass Leute einfach zu unterschiedlich ticken und Dinge zu unterschiedlich funktionieren, dass man das halt von Fall zu Fall entsprechend auch schauen sollte an der Stelle.
Ja, ich finde es irgendwie, finde es ganz spannend. Also es bestärkt mich nochmal, dass man beim Thema Newsletter also doch auch wirklich bei sich bleibt. Also angefangen bei der Frage, ist das wirklich mein Medium? Wirklich zu prüfen, wenn sich mir die Fußnägel hochrollen, ist es vielleicht einfach nicht dran, ein Newsletter für mein Unternehmen zu machen, dann muss ich gucken, was ist dann eher meine Marketingstrategie? Mhm. Oder wo setze ich eher einen Schwerpunkt drauf, bis hin zur Technik, da einfach auch zu gucken, was passt zu mir, gegebenenfalls, wenn Technik an sich nicht zu mir passt, aber Schreiben schon geht, dann zu sagen, okay, raus damit. Dann hole ich mir da halt jemanden ins Boot. Ja, bis hin dann zur inhaltlichen Gestaltung, da auch zu gucken, dass man einfach mal selber bleibt in dem, was man tut mit dem Newsletter.
Ja, absolut. Also es kann ja auch beispielsweise, wenn man halt so ein Schreiberling ist und sagt, okay, ich habe jetzt meinen Blog, das ist meine Plattform, zu entscheiden, okay, gehe ich den Aufwand noch, jetzt auch noch einen Newsletter zu produzieren, wo ich nochmal einen neuen Marketingkanal mit aufmache, wo ich halt Dinge auch anders promoten kann, definitiv. Oder biete ich halt beispielsweise einfach nur einen Automatismus an in meinem Blog, dass Leute sich eintragen können und darüber informiert werden, wenn ein neuer Artikel online geht. Mhm. Weil das den Leuten halt auch einfach reicht. Ne? Solche RSS-Feed-basierten E-Mails beispielsweise, die richtet man einmal ein und dann sind sie da und man hat damit keinen Aufwand. Und damit befriedigt man halt auch schon den einen oder anderen aus seiner Zielgruppe. Also wie gesagt, das ist sehr unabhängig. Also ich kenne auch viele Solopreneurinnen und Preneure, die ganze Videokurse, Online-Kurse entsprechend damit verkaufen und immer wieder Reminder-Mails schicken und Content-Mails, wo sie es erklären, weil sie halt entsprechend damit auch Einkäufe produzieren wollen von ihren Produkten. Und es funktioniert halt durchaus sehr gut, aber halt auch nicht bei jedem. Ne? Also da muss man halt auch gute Inhalte wiederum bringen. Ich habe einen Freund beispielsweise, der ist auch im Agile-Bereich unterwegs und bei dem haben wir auch überlegt, wie können wir sozusagen das Thema E-Mail-Marketing pushen, weil er sozusagen auch physische Produkte anbietet. Und da fallen mir dann immer auch wieder so Tutorial-E-Mails ein oder so Tipps-E-Mails, ne? Dass man sagt, okay, melde dich jetzt mal beispielsweise für eine Strecke an und du kriegst jede Woche einen Tipp für dein Thema. Und dann ist die Strecke aber auch nach einem Jahr um, aber man hat sozusagen definitiv auch einen Mehrwert geboten. Und man setzt die einmal auf, man schreibt einmal den Inhalt, baut diese Automation auf und dann läuft die. Mhm. Und hat einen ganz anderen Mehrwert, meines Erachtens, als eine andere Marketingmaßnahme sozusagen. Das ist sehr individuell unterschiedlich.
Ja, es ist, auf der einen Seite ist Individualität immer mühsam, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, echt genau das, was uns im Marketing voranbringt im Letzten, wenn man so bei sich bleibt.
Ja, also das ist auch ein Punkt, der im E-Mail-Marketing, also du kannst halt sehr einfach auch personalisieren und individualisieren, dass du da auf den Nutzer eingehen kannst, sagen kannst, okay, der Inhalt interessiert dich, dann blende ich den ein, der Inhalt interessiert denjenigen nicht. Also wir sind da sehr schnell, kann man da sozusagen auch individueller das Medium gestalten als jetzt bei einer Printanzeige. Da kannst du halt nicht, sag mal, 1000 Versionen von produzieren und jeder kriegt seine. Das ist halt etwas, was im Vergleich dazu halt in der E-Mail sehr einfach und sehr schnell funktioniert, wenn ich die entsprechenden Daten halt im Hintergrund habe. Sodass es sich dann auch, und das ist in meiner Dozententätigkeit beispielsweise auch immer so eine Streitfrage dann bei den Studierenden, wie viel Individualität möchte ich denn jetzt als Empfänger? Ne? Möchte ich sehen, dass sozusagen die voll personalisiert ist und alle Daten von mir da sind? Oder möchte ich das eigentlich nicht, sondern möchte eigentlich nur eine generische E-Mail? Und das ist eine Fragestellung, die sich auch viele Unternehmen immer wieder stellen. Wie aktiv bringen wir nach außen, um die Leute nicht zu verschrecken? Weil wir sind halt auch eine Gesellschaft, die da sehr unterschiedlich auf das Thema Daten und Datenbenutzung reagieren, was auch vollkommen legitim ist an der Stelle. Und dementsprechend finde ich es immer wichtig, dass man halt transparent kommuniziert, sagt, okay, wo hat man wie wo was her und halt auch nicht einen Abmeldelink etc. versteckt. Ne? Also es hat für mich, das ist kein Transparenzgebot für mich jetzt an der Stelle.
Genau. Ich glaube, das ist ein endloses Thema, lieber Christian.
Ich mache das seit 10 Jahren, andere noch viel länger, definitiv.
An dieser Stelle seid auch mal den Hörerinnen und Hörern schon mal verraten, wenn ihr gerne mehr von Christian hören wollt. Der ist auf jeden Fall im Januar, naja, vielleicht wird es auch Anfang Februar, zumindest beim ersten Kaffee-Talk von der Seminarbetrieb im neuen Jahr dabei. Da freue ich mich schon sehr drauf, Christian.
Ich bin schon sehr gespannt.
Ja, ich auch. Du weißt ja, kennst das Format auch schon und von unseren Hörerinnen und Hörern kennt es sicherlich auch der ein oder die andere. Dreimal eine Stunde Talk mit zwei Experten zu einem Thema und der erste Talk geht um das Thema E-Mail-Marketing. Ich bin sehr gespannt drauf. Christian, wir werden deine Kontaktdaten natürlich zur Agentur in den Shownotes verlinken. Ihr habt ja auch einen schönen Blog, wo man mal reingucken kann. Auch da finde ich, der Blog ist auch nicht zu viel. Man wird da echt nicht erschlagen von jede Woche 5 Artikel oder so. Das fand ich sehr sympathisch. Und am Ende jeder Podcast-Folge gibt es bei mir 3 Fragen für die Panik. 3 Fragen an die Gäste und die Fragen sind immer gleich. Und das haben bis jetzt alle überlebt. Die erste Frage, Christian, das ist ja ein Weiterbildungsblog, Weiterbildungspodcast. Jetzt habe ich mich mit dem Blog gedanklich weggebeamt. Deshalb die Frage, welche war deine oder ist deine aktuelle, war deine letzte Weiterbildung?
Ich habe eine Weiterbildung zum Product Owner gemacht.
Was ist das denn?
Das agile Framework Scrum, nachdem viele Unternehmen sozusagen Projekte steuern. Ja. Und da gibt es sozusagen verschiedenste Rollen drin, also einen sogenannten Scrum Master, der diesen ganzen Prozess sozusagen steuert, etc. Und ich habe da eine Ausbildung gemacht zum Product Owner, der sozusagen Produktanforderungen stellt ans Team, was umgesetzt werden muss, etc. Ja,
cool, genau. Spannend. Nächste Frage, was liest du gerade? Muss kein Fachbuch sein, darf aber auch der private Christian sein.
Ich habe letztens, das war erst vor kurzem, da hatte der erste Agatha Christie-Roman Premiere, der irgendwie, glaube ich, vor 100 Jahren rausgekommen war. Und den habe ich mir geholt und habe den angefangen zu lesen.
Ein Schmücker sozusagen.
Sehr ja.
Schön. So, und jetzt kommt die dritte Frage und die ist echt spannend. Christian, was wünschst du dir für die Welt?
Oh, das ist eine große Frage.
Ja.
Dass sie sich, glaube, wieder mehr ins Gleichgewicht bringt. Mhm. Und wir weg davon kommen, dass es sozusagen solche Hochs und Tiefs gibt, sondern ja, dass wir alle daran arbeiten, das sozusagen ins Gleichgewicht zu bekommen.
Mhm. Das ist ein schöner Wunsch und das ist ein guter, das ist auch ein guter Appell an uns alle, gerade in diesen Tagen und in diesen Zeiten. Lieber Christian, ich sage ganz herzlich Dankeschön für die Zeit, die du mitgebracht hast. Und ich freue mich wirklich auf mehr im nächsten Jahr mit dir
beim Kaffee. Danke dir für die Einladung.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich ein fröhliches Auf Wiederhören.
Tschüss.
Das war einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.